Herzlich willkommen zu Handelsrouten 2.0, dem E-Commerce-Podcast für Markenhersteller und Amazon-Vendoren. Heute zum ersten Mal mit einem Gast, mit Dennis Kassel, zum Thema Status Quo und Quo Vadis KI Teil 1. Das Thema, was gerade bei LinkedIn und in Gesprächen überall Thema ist, ist natürlich KI und das völlig zu Recht. Und ich wundere mich ein bisschen, wie viele KI-Experten das jetzt da draußen gibt. Und ich würde mich gern dem Thema wieder aus der Brille eines E-Commerce-Verantwortlichen nähern, um etwas an die Hand zu geben, was dir wirklich in deinem Alltag hilft, in deiner Perspektive, in deinem Handlungsspielraum. Und da vorab will ich nochmal, was mir auffällt, was ich unbedingt sagen will, ist, dass ich sehe, wie gerade die halbe Welt Tools hinterher rennt und Angst hat, was zu verpassen und versucht, das neueste Tool zu finden, was der Wettbewerb gerade hat und ich nicht. Und mein Tipp an alle diejenigen, die bei produzierenden Unternehmen sind, euer Thema ist, eure Wertschöpfung liegt in der Produktion von Produkten. Und euer Thema als E-Commerce-Verantwortliche ist vielmehr die Auswirkung von KI auf das Konsumentenverhalten als irgendwelche Tools, die da aufpoppen. Also viel wichtiger ist, dass ihr eure Strategie so positioniert, dass ihr diesem Wandel, der kommen wird, in dem wir gerade stecken, besser begegnet als euer Wettbewerb. Das mal vorab. Dennoch, es gibt auch Tools. Wir sind alle ein bisschen überfordert gerade damit, welches die richtigen, die wichtigen sind, welche Anwendungsfälle das gibt. Und deshalb habe ich heute hier jemanden eingeladen, der dazu, aber auch zu der Entwicklung von KI generell einen sehr, sehr guten Überblick geben kann, nämlich den Dennis Kassel. Hallo Dennis.
Servus, danke, dass ich da sein darf.
Und Dennis habe ich eingeladen, weil wir kennen uns schon ein paar Jahre und der Dennis ist unterstützt oder beschäftigt sich mit dem Thema Content Creation. Das heißt visueller Content, auditiver Content und er ist Unternehmer seit über 20 Jahren. Und Dennis hatte mich, wann kam ChatGPT raus? Gefühlt am nächsten Tag hat er mich darauf hingewiesen, dass es da was gibt, was revolutionär ist. Und er hat mich aber nicht nur darauf hingewiesen, sondern hat gesagt, dass ich habe mir schon ein paar Webseiten hier mitgebaut. Und da ist nämlich jemand, also ich kenne ihn als jemand, der A, die sehr genau weiß, was ist da neu draußen, der sehr gut darin ist, Sachen zu testen und sie aber auch für sich selbst umsetzt. So, ich vielleicht die Geschichte so ein Stück weit, vielleicht willst du dich gleich nochmal selbst vorstellen. Ich weiß, dass du Content erstellt hast, dass du TV-Spots gemacht hast, dass du Social-Media-Kanäle aufgebaut hast, dass du gerade am Ende für große Personenmarken, die viele kennen, genervt werden in ihren Feeds bei Facebook, Instagram und LinkedIn, dass du da unterstützt hast und deshalb natürlich auch nah dabei warst. Was sind die Werkzeuge, mit denen da jetzt gearbeitet werden kann? Und ich weiß, dass du heute eine Agentur betreibst, die mittelständische Unternehmen berät zum Thema KI und Wandel. So, hallo Dennis.
Ja moin, ja, danke für die lieben Worte erstmal.
Lass uns direkt reingehen. Sollte ich Angst haben, abgehängt zu werden, wenn ich die neuesten Tools nicht kenne? Wie ist deine Position dazu?
Also grundsätzlich, glaube ich, gibt es so zwei Lager. Und das, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie im Anfang vom Internet, wo dann manche gesagt haben, ja, mache ich mit. Und manche haben gesagt, mache ich nicht mit. Und so, also KI steckt ja immer noch, so wie wir KI kennen, also das Nutzen seit ChatGPT und Co., das ist ja immer noch relativ in den Kinderschuhen, sage ich mal. Und trotzdem, viele sind schon irgendwie dabei, gefühlt viele, aber noch mehr sind gar nicht dabei oder schieben es auch auf später auf und sagen, ja, das mache ich irgendwann mal, müsste ich mal mitmachen. Oder ganz viele Firmen sagen auch, müssten wir eigentlich nutzen, machen wir aber noch nicht. Und irgendwo dazwischen ist für mich tatsächlich eine Art von Wahrheit, und es geht nicht explizit nur um einzelne Tools, sondern es geht um das Verstehen vom ganzen Feld. Und wenn man damals, als das Internet aufkam, grob die Chancen vom Internet verstanden hat und früh dabei war, war es einfacher, damit zu starten. Und wenn man sich so dem Thema gänzlich verschließt oder gar nicht hinterher ist oder mitkriegt, was überhaupt in der Entwicklung passiert, ergo man weiß gar nicht, was möglich wäre und was vielleicht eigene Einsatzgebiete wären, dann kann man abgehängt werden. Es hängt, glaube ich, nicht eins zu eins immer nur an einzelnen Tools, weil da gibt es auch nicht diese eierlegende Wollmilchsau, wie es das beim Internet halt auch nicht gab. Wir haben halt heute nur die Chance, jetzt schon zu wissen, dass es das beim Internet damals gab. Also wir haben ja damals sagen können, oder jetzt, heutzutage können wir sagen, Mist, damals habe ich den Anfang vom Internet vielleicht ein bisschen verpasst oder verschlafen oder habe manche Chancen nicht genutzt, weil ich ein bisschen später dran war. Dieses Wissen haben wir aber heute und das versuche ich halt möglichst vielen Menschen mitzugeben, weil mich, klar, gibt es KI-Entwicklung schon noch viel, viel länger, aber ich bin im November 22, als ChatGPT rauskam, hat es mich einen Abend lang sofort erwischt. Dann war das auch im Schlaf vorbei und ich habe mir die ersten, ich weiß nicht, 60 Sachen oder so angeguckt, die ich sofort umsetzen, austesten, was auch immer wollte. Und ich hatte schlagartig dieses Gefühl von, es ist eigentlich, was wir heutzutage nutzen, alles schon mehr oder weniger veraltet. Und entsprechend ist da das Interesse, das Marktbegleiten, das Beobachten, das Tool austesten weitergewachsen. Und entsprechend würde ich sagen, nein, abgehängt ist man eigentlich noch nicht. Aber man sollte auch bitte wenigstens damit anfangen, damit man so eine eigene Wissenshoheit entwickeln kann, damit man nicht immer nur hört, dass irgendwer darüber spricht, damit KI nicht einfach ein Buzzword bleibt.
Und jetzt sehe ich da draußen, wenn ich jetzt mein Smartphone anmache, dann, ob ich will oder nicht, wird mir dann eigentlich erklärt, welche vielen, also es gibt natürlich die großen Tools, Chat, also jeder wird ChatGPT heute wahrscheinlich nutzen, der das hier hört. Dann habe ich Alternativen dazu mit Gemini und so weiter. Also kann dann schauen, welches ist denn jetzt besser als das andere. Aber gleichzeitig, was vielleicht für viele der Hörer hier beängstigend ist, sind diese vielen kleinen Tools und die neuen Agenturleistungen, die mir da unter die Nase gehalten werden. Ich hatte auch das Gefühl, verpasse ich jetzt was? Muss ich meine weiß ich nicht, vor anderthalb Jahren habe ich gedacht, ich lebe hinterm Mond, als mir jemand erzählt hat, dass er seine Meetings von einem Tool zusammenfassen lässt und da keinen Schriftführer mehr hat. Da dachte ich, das brauche ich. Und wie stehst du dazu? Also was ist mit diesen vielen kleinen Tools und Anwendungsfällen, die vielleicht eine große Wirkung haben können, wenn ich Angst habe davor, was zu verpassen an der Stelle?
Ja, das Gefühl kann ich völlig nachvollziehen und es ist auch echt leicht, sich in diesem ganzen Tool-Wirrwarr völlig zu verlieren. Wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass ich aktuell, also seit jetzt ChatGPT 5 rausgekommen ist, ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass der Markt sich so minimal ein bisschen beruhigt, dass jetzt nicht am Tag 20 neue so Augenöffner-Sachen entstehen, sondern es so ein bisschen sich so konsolidiert und sich so ein bisschen diese, ich sag mal Realismus breit macht, weil natürlich ganz viel von den Tools, die einem da um die Ohren gehauen werden, erstmal super viel versprechen und dann werden so Sachen wie icon.com irgendwie in den Raum geschmissen, wo auf einmal für $39 oder so eine komplette Marketingagentur ersetzt werden soll, was aber nachher gar nicht dann so stimmte, aber am Anfang haben alle Angst gehabt. Es schwebt irgendwie rum, dass Meta demnächst dann deine Ads komplett selber macht, weil die alles wissen, du musst gar nichts mehr tun, du musst nur noch sagen, was du da an Geld reinschmeißen willst und so weiter. Und man kann sich bei solchen einzelnen Sachen super verlieren und dann sucht man sich da noch ein Tool und da ploppt was auf und das kann man noch testen und jenes kann man testen. Für mich ist das eine reine Interessensfrage. Ich mache das tatsächlich gerne, weil ich mir diese Bits and Pieces raussuchen will, weil ich aber auch in der Lage sein will, in Firmen zum Beispiel reinzugucken, in Abteilungen reinzugucken und dann zu sagen, ich habe da für diesen Anwendungsbeispiel oder diesen Anwendungsfall, den ihr habt, habe ich 10 Tools ausgetestet und dieses eine davon passt für euch besser. Das ist aber, glaube ich, eine Sache, die jetzt nicht jeder für sich machen muss, sondern da gibt es halt ein paar Leute, die das tun, die das dann weiterverteilen können. Man muss nicht exakt bei allem drinstecken. Was man aber machen sollte, wäre sich so einen generellen Überblick verschaffen davon, was möglich ist und was nicht. Und danach dann die Tools raussuchen. Also erstmal rausfinden, was sind denn die Dinge, wo KI für uns, wo auch immer man jetzt arbeitet und was für eine Abteilung, was für eine, egal was es ist, also wo ist KI denn überhaupt in der Lage, irgendwas von dem, was wir hier tun, abzunehmen, um das erstmal zu systematisieren, um das erstmal klarzukriegen, um dann nachher auf die Tool oder an die Tool-Auswahl zu gehen, weil vorher würdest du dich total verlaufen können, zumindest, weil eine Zeit lang ist es super hochgeploppt und ein Fallbeispiel zum Beispiel, die Menschen könnten sich jetzt dieses Tool raussuchen, dieses Tool raussuchen, dieses Tool raussuchen. Und wenn man sich dann auf ein Tool einigt zum Beispiel und man sagt, wir nehmen jetzt das, dann kann es sein, dass dieses Tool kurze Zeit später schon wieder veraltet ist. So, und dann, man braucht eher diesen Überblick davon, wo irgendwas hingeht, also wo Marktentwicklungen hingehen, wo zum Beispiel jetzt ein ganz heißes Tool aufkommt, von mir aus ein Startup aufkommt, kriegt von mir aus auch gute Bewertungen und so weiter. Aber wenn klar ist, dass das, was die da anbieten, kurzfristig eh von einem der großen Player aufgefressen wird, dann macht es keinen Sinn, ein Tool, was noch gar nicht so tief im Markt ist, irgendwie einzubinden und sich davon so ein bisschen abhängig zu machen, sondern viel wichtiger wäre zu wissen, welche Funktion brauche ich und auf dem Weg dahin nutze ich von mir aus erst kurz dieses Tool, von mir aus auch kurz dieses Tool und kurz dieses Tool, aber es geht mehr um den Prozess und das Machen, um dann später oder parallel den Markt zu beobachten, wo wird es wahrscheinlich hingehen, um dann am Endeffekt irgendwas von wahrscheinlich von den großen Playern zu nehmen, weil das dann mit allem auch vernetzt ist und eine verlässliche Größe ist, die man bei sich langfristig einbauen kann.
Ja, ja, das spricht mir aus der Seele. Also wir hatten tatsächlich den Fall in der WhatsApp-Gruppe, die ich mit ein paar Vendoren, wo ein paar Vendoren sich untereinander vernetzen, die ich betreue mit Alumni aus dem Vendor Campus. Da gab es eine Diskussion dazu, genau zu diesem Tool. Also wie kann ich jetzt meine Meetings zusammenfassen? Und da wurde dann diskutiert und Vorschläge gemacht und der eine sagt das, der andere das. Nee, das ist besser. Es kostet also und am während der Diskussion noch war plötzlich eine Funktion bei Zoom Live, die das auch gemacht hat. Also deshalb.
Genau. Und dann hat Notion da das auf einmal und dann hat ClickUp das auf einmal drin und dann ist es auf dem Handy und dann ist es egal wo. Also ne, es sprießt überall aus. Also die Idee war dann was neuer, dass gesagt wurde, yo, wir fassen jetzt die Meetings zusammen, ihr kriegt eine geile Zusammenfassung, ihr könnt die als Protokoll, ihr könnt die als keine Ahnung was schreiben, wir können aber auch direkt Tasks daraus erstellen. Und dann war theoretisch, wenn man diesen Überblick, von dem wir gerade gesprochen haben, hat, war klar, dass das irgendwann die großen Tools anbieten, weil im Prinzip sind ja Note-Taking-Apps zum Beispiel ja irgendwas, was sich nur auf Meetings aufsetzt. Also war ja klar, dass die Meetings anbieten, das wahrscheinlich irgendwann tun werden. Gemini macht es jetzt auch. Wenn du jetzt über Google Meets irgendwie ein Ding startest, wird sofort gefragt, möchtest du es mit zusammenschreiben? Ist nicht das beste Tool dafür, ist nicht das finalste und nicht das beste vernetzteste Tool dafür, funktioniert aber auch schon. Also ne, deswegen, es wird nach und nach aufgerollt, alles, was draußen passiert. Deswegen ist es neugierig sein, was möglich ist, glaube ich, sogar fast noch wichtiger als die einzelnen Tools, beziehungsweise vielleicht jemanden dann an die Hand nehmen und dann fragen, was soll man denn wirklich nutzen, was hat hier lange Bestand, was können wir einbauen bei uns.
Ja. Ja, und mittelständische Unternehmen, die sagen ja jetzt, die begegnen dem Thema häufig so, dass sie sagen, wir brauchen jetzt einen KI-Experten. Und da fällt mir tatsächlich ein, genau, dieser Experte, der muss nicht, da hat man auch, ich weiß nicht, vor 5, 6, 7, 8 Jahren habe ich auch noch gedacht, ein KI-Experte, oh, ihr braucht unbedingt jemand, der Python kann, weil das ist ja KI. Aber heute, das resoniert so stark, was du sagst mit mir, das sieht ganz anders aus, weil das Game, das wird bei Google, Meta, Apple und Co. gespielt. Da kommst du nicht als deutscher Hidden Champion Weltmarktführer aus der Provinz und sagst, ich spiele jetzt da KI-Entwicklung mit. Nein, deine Aufgabe ist eigentlich zu schauen, wo geht das hin, welchen Einfluss hat das auf die Gesellschaft und welchen Einfluss, also A, in der Arbeitswelt und B, in der Gesellschaft, Handelslandschaft. Und da muss ich dann spitz sein. Da muss ich verstehen, wo läuft das hin. Ich muss nicht diese Tools programmieren oder glauben, da ist jetzt eine Lücke, da stoße ich rein. Das glauben tatsächlich viele. Ich muss noch nicht mal dem neuesten Scheiß hinterherjagen, weil das wird ja auch schneller obsolet, wie wir jetzt sehen, als man denkt. Weil diese Großen, wie du gesagt hast, Google, Meta, Amazon und so weiter, die teilen ja auch da die Spielfelder so ein Stück weit unter sich auf. Und da braucht man dann als mittelständisches Unternehmen auch nicht zu glauben, dass man da reinstößt, sondern Entwicklungen, die entstehen bei sehr smarten Startups. Und wenn die dann hochkommen, und das ist das, was du gerade sagst, die demokratisiert, der Zugang zu diesen Werkzeugen, der wird ruckzuck demokratisiert von diesen Großen, sodass da praktisch fast kostenfrei das irgendwann zur Verfügung steht, sobald das reif ist. Und dann muss man da sein. Ja.
Ja, ja. Ich glaube, um mal in dem Bild zu bleiben, früher hättest du ja auch nicht gesagt, wir bräuchten einen Internet-Experten bei uns in der Firma. Also das hätte ja jetzt auch keiner gemacht. Du brauchst ja schon jemanden, der das versteht, ne, was da passiert. Was heutzutage, glaube ich, viel sinnvoller ist, ist, dass du jemanden hast, der das Unternehmen versteht und weiß, was die da tun, der einsortieren kann, was kann KI tatsächlich, was wird die können und was kann sie jetzt. Also, dass eine Schnittstelle herrscht zwischen, also nicht, dass man nur so ein Buzzword hinterher rennt, sondern dass man weiß, es ist wirklich anwendbar und das spart zum Beispiel hier, keine Ahnung, generell einfach Zeit, es macht effektiver, es hilft uns, ob das Organisation ist, ob das Erstellung von Content ist, ob das Wissenssammlung ist, ob das Silo-Abbau innerhalb der Agentur ist, egal was davon. Das musst du überblicken. Du musst, glaube ich, eher überblicken, wo passiert denn global in dem ganzen Spiel irgendwas? Wer spielt mit wem? Warum passiert irgendwas? Also warum ändert sich die komplette Suche? Wie ändert sich vielleicht ein Shoppingverhalten? Was passiert in der Politik dahinter? Also wenn die Leute jetzt alle aufschreiben und sagen, guck mal, die Google-Suche geht ja jetzt verloren, weil alles wird ja jetzt über KI beantwortet, dann macht es Sinn zu verstehen, dass Microsoft 49% an ChatGPT bzw. an OpenAI hält. Weil dann macht es Sinn, mehr versuchen, bei Bing und Co. zu ranken, weil das natürlich als Quelle genutzt wird statt Google, um bei ChatGPT gefunden zu werden. Es macht Sinn zu verstehen, was wohinter steht. Nur das wäre jetzt nicht der typische, weiß ich nicht, der Mensch, der sich jetzt um Internet kümmert oder der KI-Experte, sondern es muss ja ein bisschen beobachtet werden, das ja, aber es muss jeweils das rausgezogen werden, was im Alltag wirklich irgendwas hilft, weil wir noch nicht an dem Punkt sind, wo wir einfach sagen, KI mach mal, also komplett mach mal, sondern wir sind ja noch an der Schnittstelle, wo wir KI reinholen können, um uns was zu vereinfachen, um uns vielleicht anders aufzustellen.
Ja. Ja, also das zusammengefasst, also der Satz.
Ach so, eine Sache noch, wenn ich noch ganz kurz da rein darf. Die habe ich gerade noch, ich hatte mir aufgeschrieben, aber gerade vergessen, weil du sagtest noch von wegen, dass demokratisiert wird. Demokratisieren heißt in dem Fall, glaube ich, auch, man möge sich mal die Investmentbranche angucken, was da jetzt passiert und wohin noch Investments gehen sollen. Jetzt kommt ein neues Startup um die Ecke und sagt, wir haben die und die Idee, wir hätten das und das gerne und wollen dafür was einsammeln. Dann können die vielleicht dafür was einsammeln oder konnten bis jetzt noch was dafür einsammeln, aber das wird nicht mehr lange gehen, weil klar ist, wenn das nur auf KI-Modellen von den Großen aufsetzt, können die Großen das selber irgendwann bauen oder werden es dann bauen. Und das wird zum Beispiel, wo wir dann bei dem Überblick der Adlerperspektive, dem geopolitischen und so weiter sind, ist es wichtig zu beobachten, was passiert auch da. Also wie werden Geldflüsse sich ändern? Wie werden Investitionen verändern? Wer wird welche Rollen spielen und so? Das halte ich für tatsächlich einen Teil der Aufgabe von eigentlich sogenannten KI-Experten. Bestes Beispiel dafür ist, vor einem Jahr oder so fingen alle an, wir wären jetzt KI-Automationsagentur. Und dann haben die sich da einen zurechtgebaut und haben super komplizierte Sachen mit N8N und was weiß ich was gebaut. Das sah super fancy aus und konntest du für horrendes Geld an irgendwelche Firmen verkaufen. War mehr oder weniger auch nur Sepia auf Steroiden oder so. So richtig gebraucht hat es in der Regel auch oft, glaube ich, keiner. Und dann hat einfach irgendwer, und ich meine, es wäre Anthropic in dem Fall gewesen, angefangen, MCP-Server zur Verfügung zu stellen. Dann hat Zapier nachgezogen, dann kannst du es jetzt direkt von deinem Desktop aus benutzen und du brauchst diese ganzen Verbindungen nicht mehr, sondern redest mit einem Tool und sagst, ich hätte gern das und das. Und dann baut er das. Oder du sagst einem Tool, ich hätte gerne die Automation, bau mir die bitte für N8N. Und dann baut er einen JSON-File, was man einbaut, man verknüpft zwei Sachen und ist genauso fertig, braucht aber diese ganze Agentur nicht mehr. Und wenn man früher jetzt keine Ahnung gehabt hätte und man läuft als Hersteller, als Firma, als KMU, als Mittelständler irgendwo rum und lässt sich von Agenturen irgendwas erzählen, weil man selber keine Wissenshoheit über KI hat, dann hätte man wahrscheinlich einen Zweijahresvertrag mit irgendeiner Automationsbude unterschrieben und hätte sich abhängig von deren Automation gemacht, während man hätte absehen können, dass es das auf Dauer nicht brauchen wird.
Ja. Also das bleibt mir hängen. Genauso wenig, wie ich 1998 als Markenhersteller einen Internet-Experten intern brauchte, oder ich weiß, es gab sogar Projektgruppen Internet, brauche ich heute einen KI-Experten. Das ist um irgendwie Wert zu schöpfen. Das ist anders. Ich brauche mein Business Understanding. Das muss ich festigen. Ich muss verstehen, worum geht's in meinem Geschäft. Und dann brauche ich einen groben Überblick darüber, was ist möglich und wo geht's hin. Das ist, und die das verstanden haben, Ende der 90er, Anfang der 2000er, das sind auch die, die davon dann maximal profitieren konnten. Ich bin nicht, also das so wie ich bin als mittelständischer Konzern nicht ein Tech-Unternehmen und ich werde es auch nicht werden. Das ist nicht die Wertschöpfung, in der die Unternehmen, die auf Amazon als Vendor sind, unterwegs sind. Das ist einfach ein Fehler. Also den Überblick zu behalten und dann das Business Understanding zu kombinieren.
Sorry, wir haben so ein bisschen Zeitverzug, deswegen, sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen. Nur im Kleinen kannst du auch ein bisschen Tech-Mensch werden oder kannst du Tech-Firma werden, indem du dir eigene Anwendungen selber schreibst, wenn du weißt, wie es geht. Das kann die KI heutzutage schon leisten. Also während du eigentlich immer auf externe Menschen angewiesen warst und horrendes Geld dafür ausgegeben hast, dass zum Beispiel Schnittstellen von Systemen geschrieben wurden oder solche Sachen oder dass du Überblickssachen brauchst oder vielleicht sowas wie ein extra für dich angepasstes CRM oder whatever. Diese Sachen und auch von mir aus Foren und Zugänge und interne Wikis, all so ein Zeugs kannst du dir heutzutage schon relativ simpel selber schreiben, wenn du weißt, was du da tust. Also man wird nicht im großen Stile mehr am Rad drehen und Technologie entwickeln müssen. Man kann oder man ist aber heutzutage enabled, das im Kleineren zu tun, wenn man denn weiß, was man da tut. Und das wäre jetzt eher die KI-Expertenaufgabe zu wissen, ich brauche vielleicht dieses und jenes noch extern, auf Dauer aber nicht oder das und das können wir intern, weil, oder wir müssen uns vorbereiten für. Das wäre so, also mündig werden halt in dem Thema und nicht nur weiter über Buzzwords reden und nicht nur irgendwie mit irgendwas um sich schmeißen und nur KI nutzen um der KI willen, sondern halt immer einen realistischen Blick haben, was hilft uns jetzt hier wirklich bei der täglichen Arbeit, was ist das eigentlich und dann systemübergreifend verstehen, okay, wenn ich das hier mache, wie könnten wir das da, wie läuft das zusammen, die Zahnräder mehr verstehen, als man das früher getan hat, das glaube ich. Macht KI am meisten heutzutage im Alltag aus.
Ja. Ja, danke schön. Das ist schon mal sehr, sehr wohltuend hier ein bisschen aufgeräumt zu haben. Ich würde jetzt die Perspektive noch eine Etage höher wechseln und die eine Angst ist, dass ich Trends verpasse. Als Unternehmen. Die zweite ist jetzt die zweite Frage. Sollte ich Angst haben, dass KI mir meinen Arbeitsplatz klaut? So, die Frage ist jetzt auch nicht zum ersten Mal bei einer industriellen Revolution oder bei einer Revolution gesellschaftlich. Das wird den Schreibern von Büchern beim Buchdruck so gegangen sein. Das hatten wir bei der Industrialisierung. Das hatten wir jetzt ein paar Mal. Und da das jetzt wieder kommt, ist das für mich ein Signal, wie gewaltig das ist. Wenn diese Angst da ist, diese Veränderung. Also sollte ich Angst haben, dass KI meinen Arbeitsplatz klaut?
Also ich glaube, zum einen ist es so, wie es, also lass uns mal zurückversetzen, als Internet noch nicht so in allem drin war, wie wir es heute kennen. Da wurde ja im Prinzip Ähnliches gesagt und trotzdem haben sich ja auch ganz viele Dinge daraus ergeben und ganz viele Leute leben heute vom Internet und machen vom Internet und so. Das hat sich jetzt nicht so, also es hat sich alles viel gewandelt, aber es sind jetzt nicht hunderte Millionen Leute auf Straßen gelandet, deswegen so. Ist alles globaler geworden, alles dezentralisierter und wir können uns jetzt hier mit irgendwem sonst wo vergleichen. Das alles hat sich geändert, ja, und unser Denken, unser Handeln, unsere Verfügbarkeit von Wissen, alles geändert. Aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass super viele Leute auf der Straße geblieben sind. Das, glaube ich, wird sich zum Teil bei KI ändern, weil das so tiefgreifend anders ist und noch anders wird. Also wie gesagt, wir befinden uns ja jetzt in den Kinderschuhen. Wenn man sich überlegt, dass wir aktuell noch dafür zahlen, dass wir mit einem LLM, also sowas wie ChatGPT, Claude, was weiß ich, Gemini oder was auch immer sprechen, wir zahlen ja dafür, dass die Modelle über uns besser lernen, wie wir mit denen interagieren. Das ist ja noch das Stadium, in dem wir da stecken. Die wirklichen Agenten, das, was wirklich eigenes Wissen anbelangt, das wirkliche Loslegen von der KI, da steht ja alles noch bevor. Ich glaube aber, alles, was repetitiv ist und alles, was eine Maschine per se eigentlich besser könnte als ein Mensch, sagen wir selbst sowas wie mit Zahlen jonglieren oder so, da, wo kein menschlicher Touch drin sein muss, das wird sehr, sehr schnell und sehr fundiert von KI übernommen. Am Anfang noch mit dem typischen Human in the Loop, wie es so schön heißt. Das ist der Mensch, das kontrolliert und da noch das Auge drauf hat. Aber das wird kommen, und da nehme ich jetzt auch Leute wie Steuerberater und sowas nicht raus. Ne? Auch ganz viel Bürokratie wird da mit rausgehen. Auch Dinge wie autonomes Fahren, das wird alles kommen, das ja. Und es werden viele Jobs flöten gehen. Es werden andere entstehen, ich glaube aber nicht im gleichen Maße, wie das beim Internet der Fall war. Also es wird schon ein Aussieben geben und es wird ein Umverteilen geben. Da würde ich dann wieder Sam Altman, aber also den Chef von OpenAI, zitieren, der sagte, das Problem bei KI ist, es gibt keinen Erwachsenen im Raum. Also es gibt ja keinen, der damit Erfahrung hat. Auch nicht, wie sich das gesellschaftlich auswirkt, was alles passieren wird. Und es wird immer wieder von bedingungslosem Grundeinkommen gesprochen. Und ich glaube, dass die auch so ein bisschen darauf schielen, dass im Endeffekt der Zugang zu KI Produktionen vereinfacht und vergünstigt und ganz viel Menschen aus der Gleichung genommen werden. Damit werden Dinge theoretisch auch günstiger. Ich habe aber das Gefühl, dass auch so ein bisschen so eine Umverteilung, was Währungen anbelangt und so, vielleicht lauern könnte dahinter. Also es weiß noch keiner, wo es hingehen wird. Mittelfristig müssen sich aber die Menschen wärmer anziehen, die immer nur nach System arbeiten und die immer nur das tun, was vorgegeben wird. Weil wenn irgendwas nach System gemacht werden muss, nach Protokoll, dann kann das laut Definition eine Maschine eigentlich noch verlässlicher als ein Mensch. Und zwar dann auch rund um die Uhr. Und da werden definitiv Jobs purzeln. Und simples Beispiel, man sieht es doch schon an den Kassen. Es sitzen doch immer mehr in den Supermärkten irgendwelche Dinge, wo man selber scannen kann, weil es schlicht Sinn macht, wenn man es mal zu Ende denkt und nicht jetzt den Menschen in der Gleichung drin hat und sagt, es ist unfair, aber rein vom Einkaufsverhalten macht es Sinn, das so zu tun. Und das wird bei KI ähnlich passieren. Ich glaube aber auch, dass es am Anfang die Leute begünstigen wird, die mitdenken können und die adaptiv denken und die zum Beispiel mehr Verständnis außerhalb des eigenen kleinen Wirkungskreises entwickeln, die verstehen, was tun wir hier so als Ganzes, also jetzt als Firma zum Beispiel oder als Abteilung, und nicht nur die jetzt bei sich auf den Schreibtisch gucken. Die können auch schon was vereinfachen und die können von mir aus produktiver werden und so, weil es gibt da auch ganz viele Dinge, die automatisiert und schon beschleunigt werden können und vereinfacht werden können, auch verbessert werden können. Ich glaube, die Firm bleiben wollen für den Arbeitsmarkt von morgen, müssen immer besser im Adaptieren werden und müssen neugierig werden, müssen ein bisschen offener werden, müssen wandelbarer werden. Und ich glaube, manche Leute müssen tatsächlich von einem Ross, auf dem sie jetzt lange gesessen haben, runterkommen. Und mein simpelstes Beispiel dazu ist, dass es ja nur ganz viele Menschen in Deutschland gibt, die sich auf eine größere Firmengröße, ne, auf IG Metall und keine Ahnung was und Gewerkschaften berufen und so weiter und ihre Homeoffice raushandeln und so viel Stunden frei und dieses noch und jenes noch. Dann kommt aber irgendeiner von den großen Playern um die Ecke und sagt, guck mal, wir haben hier ein Videotool jetzt, sowas wie Zoom, sowas wie Meets, was auch immer, und wir machen jetzt einfach mal simultane Übersetzungen direkt damit rein, was über KI läuft. Und auf einmal ist jetzt Hans Günther, der bis jetzt zufrieden im Homeoffice saß, nicht mehr in der gleichen Lage, wie er vorher war, weil jetzt 1:1, und das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie wertend gemeint, aber das Beispiel kann jeder nachvollziehen, sitzt mit Sicherheit jemand zum Beispiel in Indien, der liebend gern diesen Job nehmen will, für deutlich weniger Geld, und jetzt fällt aber auch noch diese Sprachbarriere weg. So, das heißt für mich, die Leute, die arbeiten, entweder wollen oder die aktuell bleiben wollen, die mitdenken wollen, die den Kopf anschalten, die werden auf jeden Fall noch relativ lange einen Job haben und die werden auch definitiv gebraucht. Und die sind auch dabei, wenn KI das, wie wir arbeiten, verändert. Das ja, die Leute, die einfach genauso weitermachen wollen wie bisher, die werden nicht so eine gute Zukunft haben, glaube ich.
Ja.
Aber allerdings wird natürlich auch was frei, ne? Also es wird natürlich auch dadurch, dass wir, ja, aber es wird auch was frei, ne? Also dadurch, dass wir vielleicht manche Sachen so nicht mehr müssen, wie wir es heutzutage tun, wird ja auch ganz viel wieder ins Empathische gehen. Also das, was eine KI zum Beispiel nicht kann. Also sagen wir mitdenkende Dinge oder anfassende Dinge, menschliche Dinge. Das kann eine KI nicht. Da wird es wieder mehr hängen. Es wird sich, wie Anfang Internet, es werden sich halt Dinge verschieben. Es werden aber repetitive Dinge, und das machen halt viel mehr Menschen, als es landläufig irgendwie so zugegeben wird, die Sachen werden halt auf der Strecke bleiben. Und dafür muss aber insofern global die Menschheit eine Lösung finden. Da gibt es noch, wie gesagt, gerade schon gesagt, keinen Erwachsenen im Raum bis jetzt.
Ja. Also da fällt mir ein, und das hat mich damals bewegt, ich glaube, das ist 10 Jahre alt, dass der Alibaba-Gründer Jack Ma, heißt er, glaube ich, da ging ein Video viral, wie er gesagt hat, ich würde meinen Kindern nicht die Fächer von heute beibringen. Ich würde meine Kinder, wenn ich einen Tipp geben darf, was sollen die können? Und dann sagt der Malen, Sport, Religion, Schreiben. Also er hat da schon rausgehoben, gezielt auf Dinge, die unter Umständen, wie nennt man es, einen göttlichen Funken haben, den es braucht. Weil, wenn wir jetzt da kurz rein philosophieren, ich sehe auch, oder du hast eben selbst gesagt, dass diese Agenten oder ChatGPT-5 einige enttäuscht und dass das am Ende vielleicht gar nicht intelligenter wird, sondern weil solange es immer nur auf etwas aufbaut, was, oder wenn es anfängt aufzubauen, was selbst von einer Maschine produziert wurde, dann kommt es nicht weiter, dann fängt es an zu stocken. Und es braucht diesen schöpferischen, kreativen Prozess von Menschen. Und das kann ich immer nur auch immer wieder, und da geht es dann auch um Führung und um Entwicklung von Unternehmen. Ich brauche eigene Vision, ich brauche eine Vision und ich brauche einen Weg, ich brauche eine Strategie. Das kann mir eine KI am Ende des Tages nicht wegnehmen. Weil wenn jemand rein KI-basiert was macht, wenn der Wettbewerber jetzt rein KI-basiert irgendwie alles das Beste von der Vergangenheit zusammenkriegt, dann werden aber die Konsumenten irgendwann fühlen, dass sich das irgendwie auch komisch anfühlt. Das ist nicht das, was man haben will. Und da kann man nur drauf plädieren, das, was der damals gesagt hat, das stimmt zu 100%. Das ist das, was uns unterscheidet zwischen zu einer Maschine, und versuch nicht mit der Maschine in Wettbewerb zu gehen, indem du Matheaufgaben löst und darüber zu glauben, du wirst höher bezahlt oder kommst weiter. So funktioniert das nicht mehr. Oder Fleiß.
Man sollte das Ding als
extremster Fleiß in repetitiven Aufgaben. Kann man jetzt drüber streiten, inwieweit das vielleicht eh schon eine Ausbeutung war, aber damit kann man jetzt nicht mehr punkten und Reputation aufbauen in Zukunft, dass man solche Sachen toll kann.
Aber da ist der gleiche, also der Vergleich ja wie zur Erfindung vom Fließband. Ne, da musste das nicht mehr jeder einzeln machen, sondern es wurde danach in Reihe geschaltet, es wurden Systeme geschaffen und danach hat die Technik, im weitesten Sinne die Technik, hat das dann schneller reproduziert, als ein Mensch das vorher gekonnt hätte. So. Trotzdem sind wir heute noch da, wo wir heute sind. Es gibt immer noch da, wo der Mensch drin ist. Aber du hast es völlig richtig gesagt gerade. Es ist viel wichtiger, KI, glaube ich, als Werkzeug zu nutzen bei etwas, was man machen will, was aber nur Menschen machen können. Nur dafür braucht es halt einen Überblick.
Ja. Ja. Okay. Also, muss ich bedingt Angst haben, dass KI mir den Arbeitsplatz klaut. Ich kann nur aus meinem Blick noch
machen,
das ist ja immer das Horn, in das ich stoße. Also wenn du bei einem produzierenden Unternehmen bist, dann ist eine Wertschöpfung über Produkte da. Das ist eine sehr viel komfortablere Situation. Und es ist extrem wichtig, sich jetzt darauf zu konzentrieren. So wie Jack Ma sagt, kümmere dich um Musik, um Malen und Sport. Kümmere dich um Produkte. Kümmere dich um geile Produkte, die Menschen helfen. Spring nicht in dieses Hamsterrad von schneller, weiter, höher. Da am Ende lauert doch eine Kommoditisierung, die noch viel schneller geht, als das in den vergangenen Jahrzehnten der Fall war, durch KI. Das letzte Feld, wir sind jetzt relativ lang für das Format, aber trotzdem, ich finde das sehr spannend. Wir werden auch 100%, ich habe schon Ideen für Anschlussfolgen zu konkreten Tools und zu konkreter Hilfe jetzt und heute. Aber ich würde gerne noch mal dahin springen, zu der möglichen Entwicklung, weil wenn ich mich mit dir unterhalte, dann wird mir immer ein bisschen schwindelig, weil mir klar wird, als Beispiel, wenn ich Entwickler bin, dann war ich früher ein guter Entwickler, wenn ich sehr schnell Business-Verständnis in die Computersprache übersetzen konnte und wusste, was da ging. Und viel Code dann fabrizieren konnte in meinem Kopf, viel weit denken konnte, nach meinem Verständnis. Aber heute, wenn das die Maschine übernimmt, dann geht ja die Überlegung ins Exponentielle. Wenn diese ganze Arbeit, die vorher in meinem Kopf war, in die Maschine gegeben ist, dann muss ich plötzlich verstehen, wohin kann die Maschine springen, weil ich kann ihr ja sagen, programmier das. Und wenn ich das habe, dann ist ja die nächste Überlegung viel, viel weiter als die ich mir vorher vorstellen konnte. Also es stößt in sowas Exponentielles. Bin ich mit diesem Gefühl richtig und wohin kann das führen?
Also ich glaube 100%. Also ich, für mich, als ich da im November 22 saß und so das Gefühl hatte, alles um mich rum ist veraltet, war das das eine Gefühl. Das andere Gefühl war, boah, das wird aber so eine sehr, sehr schlaraffenartige Zeit, so für so einen Kopf wie meiner das ist, weil ich in der Regel rumlaufe und habe ganz viele Ideen. Und bis jetzt war es immer so, dass es entweder so technische Hürden oder solche Sachen gab. Das fällt immer mehr. Also ich selber, ich kann gar nicht programmieren. Ich habe da keine Ahnung von, das hat mich nie interessiert. Das, da ist meine Rübe nicht für gemacht. Und trotzdem habe ich als die, das habe ich nachher erst erfahren, da hatten die, glaube ich, 8 Wochen oder so, das Tool erst auf dem Markt, habe als erstes Coding-Projekt für mich, habe ich sofort natürlich einen kompletten komplettes Forum mit Chat-Funktionen, mit Bezahlfunktionen, mit Datenbanken hinten dran. Also ein Zeugs irgendwas bauen lassen, weil ich hatte die Idee und dann wollte ich das gerne noch und die Emojis und das wollte ich noch rein und das wollte ich noch haben und so. Und das lief super und ich dachte, boah, alter Schwede, was ist denn jetzt los? Wieso geht denn das schon? Dann ist aber, weil die Entwicklung noch nicht ganz so weit war und weil ich kein Entwickler bin, bin ich in die Fehler reingelaufen, wo nachher ganz viele reingelaufen sind. Wir haben dann als Mensch die Fähigkeit der Maschine verwirrt. Also der richtige Entwickler, der weiß, wie es aufgebaut ist, der das vorher, das Verständnis hatte, was du gerade sagtest, der hat das schon weit in die Zukunft entworfen, der weiß, dass er das systematisieren muss. Der weiß, was in welcher Reihenfolge kommen muss, wo er jetzt schon dran denken muss, was hinten passieren muss, während unser Eins, der jetzt einfach nur irgendeine Technik genutzt hat, um was programmieren zu lassen, nur weil es geht, macht natürlich die Fehler in der Struktur, sag ich mal. Jetzt hat sich aber in der Zwischenzeit zum Beispiel auch Amazon mit seinem Kiro hingesetzt und hat genau das Problem erkannt, hat ein Tool für gratis rausgehauen, am Anfang für gratis, jetzt ist es immer noch sehr bezahlbar, das genau das macht, das nimmt jemanden wie mich an die Hand und sagt mir jetzt, du kannst jetzt, gib mal deine Idee und dann strukturiere ich das für dich und übernehme die Rolle von so einem Senior-Entwickler zum Beispiel. Also das disruptiert sich nach und nach komplett selber weg und das wird immer schneller werden. Wichtiger wird also bleiben, dass wir selber in der Lage sind, unsere Rübe anzuschmeißen und zum Beispiel neue Dinge zu erkennen, die vorher noch gar nicht möglich waren. Oder Dinge zu umzusetzen, die vorher so nicht möglich waren. Also das Ding als Tool zu nutzen für Ideen, die wir haben, wo wir vorher vielleicht ausgebremst waren, weil, keine Ahnung, irgendwas zu programmieren wäre zu teuer gewesen, irgendwas umzusetzen wäre zu teuer gewesen, whatever davon. Und die Entwicklung, so sind wir ja überhaupt das erste Mal so richtig in das KI-Thema eingestiegen, heißt für mich zum Beispiel, jetzt schon zu beobachten, was passiert denn, wenn wir immer mehr mit diesen Tools reden. Und wenn wir immer mehr mit diesen Tools reden, heißt das für mich, wir gehen immer weiter von Bildschirmen weg. Und wenn wir weiter von Bildschirm weggehen, was heißt denn das dann zum Beispiel für eine Plattform wie Amazon? Was bedeutet das? Und ist dann dieser Shop, so wie wir ihn heute kennen, noch genauso relevant? Und wann passiert das? Und was passiert im Hintergrund? Und was ist eigentlich, was passiert, wenn ich jetzt mit meinem KI-Assistenten, der, glaube ich, jeder kriegen wird oder in Zukunft haben wird, wenn ich mit dem rede und sage, ich möchte was kaufen, was passiert dann dahinter? Was exakt passiert? Wo redet Maschine mit Maschine? Wo ändert sich vielleicht die Rolle von Amazon? Was passiert im Endeffekt dahinter? Wie wird Werbung in ein paar Jahren aussehen, wenn wir alles mehr über Audio machen? Was wird sich ändern? Da, glaube ich, geht's hin, dass wir uns wie in so normalen Science-Fiction-Filmen nur heute vorstellen, was wird wohl passieren, damit wir jetzt uns schon mündig machen können zum Thema, entweder bereiten wir uns schon drauf vor oder wir können vielleicht da Vorreiter sein oder wir verpassen definitiv nichts. Oder wir können das, was an Tools jetzt da ist, nutzen, damit wir uns proportional mitentwickeln und nicht von irgendeiner Entwicklung überrollt werden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hundertpro die Frage beantwortet habe, aber in die Richtung denke ich.
Ich wollte dich gerade schon abgrätschen, aber wir kommen jetzt aus meiner Sicht genau an den Anfangspunkt, den ich eigentlich haben wollte. Nämlich, wenn ich in der KI betrachten will, als Markenhersteller, ist viel wichtiger der Blick auf, wie verändert sich die Gesellschaft. Und dann noch spannender, und da wird mich auch deine Meinung noch mal tiefer interessieren, was könnte das für Amazon und das Shoppingverhalten heißen? Wir sind aber jetzt, mein Format hat normalerweise nur bis zu 15 Minuten, und ich will hier die Zuhörer nicht überstressen. Wir sind da jetzt schon ziemlich lang. Ich bin mal gespannt, ob das so ankommt in der Form. Und ich würde gern dazu eine eigene Folge nochmal machen, weil das Thema ist, glaube ich, extremst interessant. Also was verändert sich denn in der Handelslandschaft? Was verändert sich in der Shoppinglandschaft? Und welchen Ausblick gibt's da? Worauf sollte ich achten? So, dann wenn es für dich okay ist, lass uns eine zweite Folge machen zu dem Thema. Dann mache ich hier zu. Danke, Dennis. Sehr, sehr spannend. Ich bin geflasht. Ich hoffe, für euch war es in Ordnung, dieses Format ein bisschen länger laufen zu lassen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euren Alltag. Ihr konntet ein bisschen von dem, von diesem FOMO-Gefühl und von diesem Tempo rausnehmen und einen leicht klareren, wenn ihr einen leicht klareren Blick habt, worauf ihr achten solltet, wenn ihr das Wort KI hört, dann ist das super. Und wenn dir der Podcast gefällt und du hast ihn noch nicht abonniert, dann mach das gerne bei Spotify, Apple Podcast und so weiter. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Und bis dahin viel Erfolg und maximale Wirksamkeit.